Radio Vorarlberg Kultur
mit Martin Hartmann.
Herzlich willkommen heute mit folgenden Themen. Maler 9x9. Kirill Petrenko dirigiert die Symphonie der Tausend und sorgt für ein absolutes Konzerthighlight in Vorarlberg. Der deutsche Künstler Thomas Struth beschäftigt sich in der Hilti Art Foundation in Vaduz mit Natur und Technik. Im Kino können Sie einer französischen Familie bei der Lösung ihrer Probleme zusehen. Sie hören, welche Ideen für eine gute Zukunft die Tage der Utopie im Bildungshaus St. Arbogast entwickelt haben. Und im Album der Woche gibt es wieder isländische Musik mit Vorarlberger Beteiligung. Und jetzt zu Beginn haben wir für Sie Run on Sentence Albion. Es passt dazu, dass es wieder wärmer wird.
As we wriggle through the deathlight, life weaves us back onto the loom. And there ain't no way to break it where it doesn't fall flat. All the kids down in the boathouse singing, this is where it's at. Please don't worry,
Die Kulturnachrichten. Thomas D. Trummer bleibt für eine weitere Periode als Direktor beim Kunsthaus Bregenz. Die Verlängerung seines Vertrags bis Mai 2025 wurde in der gestrigen Aufsichtsratssitzung der Vorarlberger Kulturhäuserbetriebsgesellschaft einstimmig beschlossen. Im Jahr 2015 hat Trummer die Leitung des Kunsthauses Bregenz übernommen. Seitdem hat er große Namen der internationalen zeitgenössischen Kunstszene nach Bregenz geholt, wie Theaster Gates, Adrian Villar-Rojas oder aktuell Miriam Kahn. Trummer habe mit seiner Arbeit an die außergewöhnliche Ausstellungsgeschichte des Kunsthauses Bregenz anknüpfen und gleichzeitig ein inhaltliches Update vornehmen können. Es sei sowohl gelungen, die internationale Vorreiterrolle des KUB weiter auszubauen, als auch seine Position in der Region zu stärken, erklärte Aufsichtsratsvorsitzender und Kulturlandesrat Christian Bernhard. Die Lichtinstallation Skyspace des amerikanischen Künstlers James Turrell in Lech stößt auf großes Interesse. Seit der Eröffnung im vergangenen September haben rund 12.000 Personen den Skyspace besucht. Das Kunstwerk des Amerikaners verbindet Lichtkunst und Naturerlebnis. Es besteht aus einem weitgehend unterirdisch angelegten Lichtraum mit einer Öffnung zum Himmel, die bei Bedarf durch eine mobile Kuppel geschlossen werden kann. Neben kunstaffinen Gästen sind es besonders auch Schulen, universitäre Institute, Vertreterinnen internationaler Kunstinstitutionen sowie Kunstvereine, die das Vermittlungskonzept nützen und den Skyspace Lech mit Führungen besuchen. Damit zum ersten Beitrag in unserem Kulturmagazin. Jetzt gerade, während Sie diese Sendung hören, musizieren und singen über 300 Künstlerinnen und Künstler im Bregenzer Festspielhaus. Gustav Mahlers 8. Symphonie steht auf dem Programm und mit Kirill Petrenko ein absoluter Weltstar am Pult. Mein Kollege Stefan Hövel hat bereits gestern die Generalprobe besucht.
Symphonie der Tausend, diesen Beinamen trägt Mahlers Achte. Und die Bühne des Bregenzer Festspielhauses ist bei dieser Produktion wirklich zum Bersten voll. Insgesamt sind es ganze 330 Mitwirkende, mehrere Chöre, Gesangssolisten und natürlich das großbesetzte Symphonieorchester Vorarlberg. Dass ein Weltstar wie Kirill Petrenko immer wieder nach Vorarlberg kommt und das SOV dirigiert, das ist eine große Auszeichnung für das Orchester. Logistisch ist eine solche Großproduktion selbstverständlich eine Herausforderung, aber eine, die der Geschäftsführer des SOV, Sebastian Hatzoth, gerne angenommen hat.
Dass ich auch Teil dieses Ganzen sein darf und hier federführend tätig sein darf, diese achte Mahler zu realisieren, das ist durchaus schon ein sehr, sehr schönes Geschenk. Noch dazu mit diesem Dirigenten, ohne Kirill Petrenko, wäre natürlich dieses Projekt nicht realisierbar. Für uns ist es natürlich eine Riesenfreude, dass er in sein Ländle immer wieder zurückkehrt und mit uns arbeitet.
Inspirationsgebend für Gustav Mahlers 8. Symphonie war der Fauststoff von Johann Wolfgang von Goethe. Der Konzertmeister des Symphonieorchesters Vorarlberg, Hans-Peter Hoffmann, hat sich im Vorfeld intensiv mit Goethes Tragödie auseinandergesetzt.
Wenn man Goethe und vor allem seinen Faust und auch die Schlussszene versucht, ansatzweise zu umreißen, betrachte jetzt den Faust mal als Autobiografie. Man muss dann tatsächlich auch den Aspekt in Betracht ziehen, dass Goethe auch Rosenkreuzer war. Das heißt, er hat mit der Kabbala gearbeitet, er war ein Initiierter, er hat versucht, höchste spirituelle Ebenen zu erreichen und er hat all das umfassend in seinem Faust und es ist total spannend und Mahler hat sich davon eben inspirieren lassen und hat Aspekte seines eigenen Lebens und Schaffens noch damit verwoben und das macht es gerade so spannend und es gibt gerade bei dieser Riesenbesetzung intimste Momente, die unfassbar sind.
Und eben diese kammermusikalischen Abschnitte sind es, auf die Petrenko so großen Wert legt.
Und ich bin sehr froh, dass Herr Petrenko gerade das besonders herausarbeitet und auch die ganzen transzendenten und spirituellen Ebenen auch ganz fein ausdifferenziert versucht, mit Musik zu transportieren, was im Text eh schon vorhanden ist.
Thank you.
Kirill Petrenko schafft es erneut, das Beste aus allen Interpreten herauszuholen. Mit seiner Erfahrung, seinem Wissen und seinem ganz persönlichen Zugang zur Musik und den Mitwirkenden. Petrenko könne seine musikalischen Vorstellungen so artikulieren, dass sie jeder und jede verstehe, meint die Sopranistin Sarah Wegener.
Er redet ganz viel in Bildern und dann weiß sofort jeder, was gemeint ist. Das finde ich ganz toll. Wenn er was sagt, dann denke ich, ja genau. Und er legt auch Wert auf eine transparente Interpretation. Also nach dem Maler wird oft einfach nur gebrüllt oder halt so einfach nur ein riesiger Klangrausch. Und er legt wirklich auch Wert drauf, die einzelnen Stimmen rauszuarbeiten. Also wer führt denn jetzt eigentlich gerade? Und dass die anderen sich dann wirklich auch zurücknehmen. Also eigentlich kammermusikalisch. Das finde ich sehr, sehr schön.
Empfindsamkeit wie auch kraftvolles Musizieren sind bei Mahlers Achter gefragt. Begriffe wie Transzendenz, Spiritualität und Erleuchtung fallen immer wieder, wenn diese Komposition beschrieben wird. Es ist zweifellos Musik, die auf vielen Ebenen bewegt und Publikum wie auch Mitwirkende besonders berührt. Sarah Wegener.
Die Musik, die macht was mit mir. Also das ist nichts Alltägliches, sage ich jetzt mal, sondern die berührt mich so ganz tief innen drin. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich da an so eine ganz andere Kraftquelle in mir drin rankomme. Also wie so eine Urkraft oder so, die da in mir steckt.
Eine Urkraft, die Kirill Petrenko, so scheint es, bei allen Sängerinnen und Sängern und den Mitgliedern des Symphonieorchesters Vorarlberg wecken kann.
Und eine weitere Aufführung von Gustav Mahlers 8. Symphonie mit dem Symphonieorchester Vorarlberg und Kirill Petrenko am Dirigentenpult findet diesen Samstag statt. Dieses Konzert ist jedoch bereits ausverkauft. Aber in unseren Konzertsendungen am 27. Mai und am 3. Juni können Sie den Mitschnitt dieses Werks nachhören, und zwar jeweils ab 21.03 Uhr auf Radio Vorarlberg.
True, If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms. But I believe in love, and I know that you do too. And I believe in some kind of path. We can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms.
Die Hilti Art Foundation in Vaduz zeigt aktuell aus ihrer Sammlung Werke des deutschen Künstlers Thomas Struth. Es geht um Zivilisation und Natur, Technik und Kultur. In der von ihm selbst kuratierten Ausstellung kombiniert Struth seine fotografischen Werke mit Gemälden und Skulpturen aus der Sammlung der Hilti Art Foundation und stellt sie damit erstmals in einen direkten Zusammenhang mit Kunstwerken des späten 19. und des 20. Jahrhunderts. Raffaella Stefandl berichtet.
Michael Hilti, Liechtensteiner Werkzeug-Tycoon und seine Familie sammeln seit den 1980er Jahren gezielt Arbeiten der klassischen Moderne aus der Zeit zwischen 1880 und 1945. Rund 200 Kunstwerke umfasst die Sammlung mit Arbeiten von etwa Gauguin, Giacometti, Klee, Léger, Picasso. Fotografien fehlten weitgehend, sagt der Präsident, aber unter dem Motto Never Say No ergab sich eine fruchtbringende Zusammenarbeit mit dem 1954 geborenen deutschen Fotokünstler Thomas Struth. 13 Bilder hat die Fondation bisher von ihm angekauft, nun sollte er selbst Kurator sein für seine eigene Ausstellung mit Werken aus der Sammlung. So steht ein Werk von Léger mit vielen Grünfacetten, einem großformatigen Foto über Fracking mit verschmierten Ölbohrgeräten und grün angestrichener Metallverkleidung gegenüber. Ein Picasso oder eine Büste von Giacometti sind Nachbarn einer großformatigen Fotoarbeit über einen dichten Urwald. Thomas Struth.
Die Kriterien waren spontaner Natur. Also quasi erstmal die Sammlung zu sichten, einfach zu gucken, was funktioniert miteinander. Was begeistert mich, welche Künstler sind in der Sammlung, die mich auch schon früher beschäftigt haben, deren Werke ich schon lange kenne. Und das so langsam zu testen, ja, mit Abbildungen von den Werken, mich dann so über einen gewissen Zeitraum dem zu nähern.
Er hatte die freie Wahl aus den Bereichen Expressionismus, Kubismus, Surrealismus bis zur konkreten Kunst zu wählen. Eine faszinierende Sammlung tat sich für den Gegenwartskünstler auf. Er musste nur noch zugreifen. Eine eindrückliche Arbeit.
Ja, das ist so, dass sie, sagen wir mal, in der Sammlung sind viele Werke, die, sagen wir mal, jetzt auf den ersten Blick, sagen wir mal, ihre Spektakularität nicht so schnell entblößen. Da ist jetzt vielleicht kein Picasso dabei, wo man direkt denkt, ja, der hat sicher 100 Millionen gekostet oder so. Aber bei näherer Betrachtung sind es doch fantastische Werke, die vielleicht zum Teil von anderen Leuten übersehen wurden. Und von daher hat man das Gefühl, die wurden mit Sachverstand und Liebe und also detektivischem Spürsinn wurden die irgendwie ausgewählt.
Wie geht es einem Künstler in einer Zeit, in der schon jedes Kind mit dem Handy eine höchst auflösliche Fotokamera in Händen hält? Thomas Struth arbeitet mit analoger Fotografie ohne Nachbearbeitung. Er kommt ins Nachdenken.
Ja, das weiß ich selbst nicht so genau. Also ich bin froh, dass ich den Weg genommen habe, den ich nehmen konnte, einfach durch die Gnade der Geburt. Ich komme ja von der Malerei eigentlich her und habe dann Entwicklungen zur Fotografie gekommen, weil das mehr mit der Öffentlichkeit zu tun hat. Und heutzutage bin ich natürlich auch davon beeinflusst, von dieser riesigen Präsenz von Fotografie.
Sein Ding ist es, immer wieder Neuland zu betreten, sagt er. Die nächste Ausstellung wird im Sommer im Guggenheim-Museum von Bilbao sein, mit Fotoarbeiten aus einer pathologischen Abteilung eines Zoos.
Und in Vaduz läuft die Ausstellung von Thomas Struth noch bis zum 6. Oktober. Hans Platzkommers Convertible waren das Sandy Beaches auf dem aktuellen Album Holst Gate. Und jetzt geht's im Kulturmagazin um 20.32 Uhr ins Kino. Wenn Kinder auf Buntstiftzeichnungen ihre Eltern in einem Feuer verbrennen lassen, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Doch für eine Pariser Mittelstandsfamilie im französischen Film Das Familienfoto ist es längst zu spät. Unfreundlichkeiten und permanente Gereiztheit prägen die Atmosphäre. Wie man sich dennoch wieder näher kommt, das zeigt der Film vor allem mit Humor. Das Film Das Familienfoto, besetzt mit Vanessa Paradis und Jean-Pierre Bacri, ist demnächst in den heimischen Kinos zu sehen. Bereits gesehen hat den Film Arnold Schnetzinger.
Einst sind sich Mao, Elsa und Gabriel ziemlich nahe gestanden. Auf einem bereits verblassten Familienfoto sind die drei Geschwister in ihrer Jugend gut gelaunt zu sehen. Doch diese Zeiten sind längst vorbei. Alle sind sie mittlerweile in ihren 30er Jahren angekommen. Das heißt, in einem Lebenskampf, vor allem mit sich selbst. Denn Mao ist zwar ein genialer Game Designer, aber suizidgefährdet. Elsa leidet unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch und Gabriels soziales Beziehungsgeflecht fasst ihr 10-jähriger Sohn kurz und bündig zusammen.
Deine Mutter hat dich verlassen, dein Vater hat sich kaum für dich interessiert, man hat dich von deiner Schwester weggerissen, mit meinem Vater lief's nicht und du hast niemanden mehr außer Oma und mich.
Ein regelrechtes Neurosenkabinett entwickelt die französische Regisseurin Cecilia Rouault rund um eine fünfköpfige Pariser Mittelstandsfamilie. Alle wünschen sich mehr Zusammenhalt, doch niemand will wirklich mehr Verantwortung dafür übernehmen. Ein gemeinsames Projekt der Geschwister könnte allerdings die Wende bringen, nämlich die Großmutter vor dem Altersheim zu bewahren.
Und wie wär's, wenn jeder von uns sie mal zu sich nimmt?
Das wäre eine Möglichkeit. Mhm. Finde ich gut. Mhm. Schön der Reihe nach.
Nein, ich finde das überhaupt keine gute Idee. Wir haben schließlich alle noch ein Leben.
Wir haben alle ein Leben.
Nur Mao nicht.
Was?
Das war ein Witz. Sie sagte, du hast kein Leben.
Beziehungsunfähigkeiten aller Art, zwischenmenschliche Ignoranz und Egoismus, übermäßiger Hang zum Perfektionismus, Heucheleien und nur vorgespielte Gefühle, Prägungen durch die Eltern, die man so schnell nicht mehr los wird, Angst vor Scheitern und Versagen, all das dominiert die Familienbeziehungen. Regisseurin Rouault webt die Befindlichkeiten der Figuren subtil in eine Alltagserzählung ein, manches davon durchaus autobiografisch. Dennoch wäre das nicht ihre eigene Geschichte, so Cecilia Rouault.
Donc j'ai beaucoup de petits éléments autobiographiques, mais c'est pas mon histoire.
Allzu ernst nimmt der Film die kleinen und großen Schwächen seines Personals auch wieder nicht. Cecilia Rouault lässt Chaos und Schrulligkeiten ihren Lauf, findet aber einen angemessenen Ton in ernsten Momenten, etwa wenn der Vater zu einer späten Einsicht gelangt.
Ich weiß, das mit den Kindern, das habe ich komplett verbockt. Hätte es mal was sagen sollen.
Sie sehe, so Cecilia Rouault, eben im Drama immer auch stets ein Lachen und in Situationen der Freude eine gewisse Melancholie.
Und dans chaque situation dramatique, on peut trouver du rire, et dans chaque situation de joie, et on peut trouver de la mélancolie.
Weißt du, ich habe diese Wut in mir und ich frage mich natürlich immer wieder, wo die herkommt. Und vielleicht liegt's daran, dass wir in alle Winde zerstreut sind. Verstehst du?
Ah.
Und, ich wünsche mir, dass wir alle wieder zusammenkommen und eins sind und Ruhe finden.
Fazit des Films: Familie kann das Schrecklichste, aber auch das Schönste zugleich sein. Und Erwachsenwerden ist eben längst nicht nur eine Frage des Alters.
Meint Arnold Schnetzinger. Und jetzt haben wir Musik aus Österreich für Sie. Ian Fischer mit Long Line.
Looking like Betty Page when I look back. Oh, how it faded so fast. Well, I bet I'm not the first to think that. And I bet you won't be the last in a long line. A Hemingway when I read it.
the honesty in the weakness of words I wrote and repeated to make me try to believe it. But don't we all lie? Don't we all try to be better?
Ian Fischer ganz ausgespielt. Seit dem Jahr 2003 finden die Tage der Utopie alle zwei Jahre im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast statt. Nach einer Woche intensiver Befassung mit Zukunftsperspektiven und Debatten schloss das Festival für eine gute Zukunft am vergangenen Samstag wieder seine Pforten. 1200 Teilnehmende wurden gezählt und der Blick richtete sich diesmal auf die Lösung von Problemen. International namhafte Referentinnen und Referenten befassten sich unter anderem mit der Utopie des Internets, des politischen Dialogs oder mit der Utopie des Helfens, wie Johannes Schmiedle berichtet.
Mit Christian Beinke und Ludwig Kannicht eröffneten zwei Gründer einer Berliner Agentur das Festival der Utopien in St. Arbogast. In ihrer Organisationsform orientieren sie sich an Mönchsorden. Wenn alle gleiche Rechte und gleiche Löhne haben, dann weckt es offenbar im Menschen das Bedürfnis, dem jeweils anderen doch genauer über die Schulter schauen zu wollen. Ihr Laden nennt sich Dark Horse, ein dunkles Pferd, ließ manche Momente der Skepsis der Tauglichkeit bei so viel privater und arbeitsorientierter Gemeinsamkeit im Unternehmen offen. Mit der dunklen Seite und der Utopie des Internets befasste sich die Autorin und Fachjournalistin Ingrid Brodnik, nicht ohne zuvor ihren Internettraum abzustecken.
Ich habe einen Traum. Den Traum eines Internets, in dem Frauen nicht damit rechnen müssen, als Schlampe bezeichnet zu werden oder einfach anhand ihres Aussehens abgestempelt zu werden. Den Traum eines Internets, in dem wir miteinander diskutieren können, ohne uns anzubrüllen oder dem anderen den Tod zu wünschen. Ich habe einen Traum, den Traum eines Internets, in dem das Netz als Instrument der Aufklärung und nicht als Instrument der Desinformation eingesetzt wird. Den Traum eines Internets, in dem nicht derjenige die größte Aufmerksamkeit erreicht, der die meiste Wut auslöst. Ich habe einen Traum, den Traum eines Internets, in dem man nicht ständig damit rechnen muss, dass das eigene Gerät einen überwacht, einen trackt und diese Information anderen einfach weitergibt. Ich habe einen Traum. Den Traum eines Internets, in dem große Konzerne nicht unsere Zukunft bestimmen. Den Traum eines Internets, in dem große Konzerne auch Steuern zahlen, so wie alle anderen. Ich habe einen Traum. den Traum, dass wir das Internet zu jenem aufklärerischen, demokratischen Medium machen, das es eigentlich sein sollte. Den Traum, dass wir uns nicht fremd bestimmen lassen, sondern dass wir uns unsere Zukunft selbst aussuchen.
Dazu gehört für Ingrid Brodnik eine wissenschaftliche Aufarbeitung und die Begleitung durch entsprechende Informationen zu den einzelnen aufpoppenden Algorithmen. Sie vergleicht das mit einem Beipackzettel für ein Medikament.
Und wenn wir von einer Utopie des Internets sprechen, glaube ich, müssen wir darüber sprechen, wie können wir qualitätsvolle Inhalte sichtbarer machen. Ich glaube, es geht nicht nur darum, dass gewisse Inhalte nicht mehr erscheinen, sondern es geht darum, dass qualitätsvolle Inhalte bessere Karten haben. Und wenn Algorithmen so gebaut sind, dass sie nicht auf die Wut einsteigen, dann haben andere Inhalte eine Chance. Und da habe ich einen konkreten Vorschlag oder eine Anregung, dass wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erhalten. Warum? Ich glaube, dass der Journalismus schon jetzt in einer Krise ist, das ist recht offensichtlich, finanziell haben es Medien schwer. Weil Werbung zum Beispiel an Google und Facebook geht. Aber das ist nicht der einzige Grund, es hat auch andere Gründe. Werbung geht nicht nur zu Facebook und Google, es geht zu vielen, vielen Anbietern im Netz. Also es teilt sich viel mehr auf unterschiedliche Kanäle. Das heißt, der Wettbewerb wird mehr und es wird schwieriger für Medien. Und eine Antwort, sicher nicht die einzige, ich glaube aber eine Antwort können öffentlich-rechtliche Medien sein, die eine andere Finanzierung haben. Und das Schöne an öffentlich-rechtlichen Medien ist ja auch, dass sie so gestaltet sind, dass sie ein gewisses Neutralitätsgebot haben. Oder zumindest, zum Beispiel, es steht in vielen Gesetzen für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in vielen Ländern drin, dass diese Medien den Auftrag haben, die Demokratie zu wahren. Den Pluralismus der Demokratie zum Beispiel. Das ist das Tolle an öffentlich-rechtlichen Medien, dass die um demokratische Prinzipien herum gebaut sind. Kann man sagen, wie das immer erfüllt, kann man streiten. Nur wenn man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk grundsätzlich gut findet, heißt nicht, dass man jede einzelne Sendeminute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut finden muss. Das ist so wie, wenn Sie ein Fußballteam gern haben, wird es auch Spiele des Fußballteams geben, wo Sie denken, das wäre jetzt ein bisschen ein Schaß.
Ganz nah an der Internetdebatte lag auch das Thema des politischen Dialogs der Zukunft. Mit den Rechtspopulisten befasste sich Julia Ebner. Sie ist Extremismus- und Terrorismusforscherin beim Londoner Institute for Strategic Dialogue, ISD, und Autorin des Spiegel-Bestsellers Wut, was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen. Sie machte deutlich, wie Rechtspopulisten es schaffen, ihre Themen in den Vordergrund der medialen und gesellschaftlichen Debatten zu befördern. Die Vorgangsweise entspricht einem gezielten militärischen Vorgehen.
Also sie arbeiten mit Schwarz-Weiß-Bildern, sie arbeiten sehr oft mit der Viktimisierung und der Opferrolle einer Eigengruppe und der Dämonisierung, sehr oft dann auch damit einhergehend der Dehumanisierung einer Fremdgruppe. Und diese sehr starken Vereinfachungen, mit denen schaffen es leider islamistische Propagandisten, aber auch rechtsextreme Propagandisten, ihre Narrative und ihre Weltbilder immer mehr auch in die Mitte zu befördern. Das Ganze lässt sich anhand eines Beispiels auch zeigen. Zum Beispiel Sven Lau ist der wahrscheinlich bekannteste, im deutschsprachigen Raum bekannteste islamistische Hassprediger, der sehr stark mit dieser Opferrolle der Muslime arbeitet, um dann seine extremistischen Ansichten an muslimische Gemeinden zu transportieren. Und er hat zum Beispiel ein Buch geschrieben, das den Titel trägt »Fremd im eigenen Land«. Und interessanterweise ist mir dann letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse aufgefallen, wo auch rechtsextreme Stände waren, dass das verschwörungstheoretische Magazin Kompakt, das sehr gern von Rechtsextremisten gelesen wird, genau mit dem gleichen Titel arbeitet, nämlich auch Fremd im eigenen Land. Und da sieht man schon, wie dieses Opferrollendenken auf beiden Seiten eine große Rolle spielt und diese Idee eines immanenten Gefahr oder einer Bedrohung von außen, die die Eigengruppe dazu aufrufen soll, jetzt in einem defensiven Dschihad oder in einer Reconquista, wie die Rechtsextremisten sehr gerne sagen, gegen diese Fremdgruppe vorzugehen.
Julia Ebner berichtete auch von international tätigen Netzwerken, die gegen Hassbotschaften im Internet auftreten. Und es gibt Communities, die sich um positive Gegenreaktionen und Likes bemühen und man sich so gegenseitig hilft. Die Utopie des Helfens war Thema von Thomas Gebauer, einem international renommierten Experten für Frieden und Sicherheit. Er war einer der beiden Initiatoren der 1997 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen. Gebauer nimmt Hilfe und Solidarität unter die Lupe und betont, dies müsse entgegen dem Zeitgeist angesichts großer Probleme weltweit angegangen werden.
Die Welt ist globalisiert. Alle Probleme, die wir kennen, die wichtigen, Klima und so weiter, Migration, sind alles Dinge, die nicht im nationalen Rahmen gelöst werden können. Die Idee, das mit Mauern zu machen oder indem wir uns abschotten, führt in die Irre. Es bedarf einer Ausweitung des Solidaritätsbegriffes ins Globale hinaus. Das ist deshalb so schwierig, weil wir genau den anderen Weg laufen. Wir erleben in der eigenen Gesellschaft die Entsolidarisierung. Jetzt komme ich daher und sage, wir müssen sie ins Globale ausweiten. Es gibt Ideen, wie das gehen könnte. Ich fordere und wir bei Medico zum Beispiel seit vielen Jahren die Einrichtung eines internationalen Fonds für Gesundheit. Das ist so etwas wie eine globale Bürgerversicherung. Der Begriff ist, auch wenn Versicherung vielleicht nicht der richtige Begriff ist, aber er ist griffiger und zeigt, dass so etwas könnte ohne großen Finanzaufwand heute schon realisiert werden.
Neben der Expertendiskussion hatte bei den Tagen der Utopie auch die Musik wieder einen ganz großen Stellenwert. Sie sind mittlerweile eine Institution, die Composer in Residence. In diesem Jahr waren es der aus Vorarlberg stammende und mittlerweile in Berlin lebende Pianist David Hellbock und der aus Oberösterreich stammende Trompeter Lorenz Raab. Es war täglich ein vielklangliches Feuerwerk im Doppelpack.
Thank you.
Der Vorarlberger Pianist David Hellbock und der oberösterreichische Trompeter Lorenz Raab, Composer in Residence bei den Tagen der Utopie im Bildungshaus St. Arbogast.
Radio Vorarlberg Kultur.
Das Album der Woche.
Gestern Abend war sie am Dornbirner Spielboden, Raga Gröndal. Sie hat hier eines von drei Österreich-Konzerten absolviert. Vielleicht liegt das auch daran, dass ihr Percussionist Claudio Spieler aus Vorarlberg stammt. Die Sängerin aus Reykjavik hat bereits 4-mal die renommierten Iceland Music Awards gewonnen und ist in Island mit 35.000 verkauften Alben schon fast so etwas wie ein Nationalheiligtum. Sie kommt aus dem Folk und bewegt sich mittlerweile zwischen Pop, Jazz, Folk, Trip-Hop und Indie. Ihr aktuelles Album Töfra Börn stellen wir Ihnen diese Woche an dieser Stelle vor. In der heutigen Nummer, die experimentellste des Albums, besingt sie den Sletu Ulfur, den Kojoten. Der Kojote, auch Präriehund oder Steppenwolf genannt, hat sein Verbreitungsgebiet von Zentralamerika bis hinauf nach Alaska. Kojoten sind nicht sehr anspruchsvoll, was ihren Lebensraum anbelangt, und sind Kulturfolger. Dementsprechend haben sie auch die meisten amerikanischen Großstädte besiedelt und leben dort von Müll. In Island leben Kojoten zwar nicht, aber wenn Raga Gröndal den Kojoten besingt, klingt das poetisch und heimlich. Da schleicht er sich heran. Sletulfur.
Sem hún fer, ekkert hreyfir við þér. Svo sestu nú upp á hólið, sjáðu allt í kring. Blá sjón deildar rík.
Sletto Ulfur, Raga Gründal auf ihrem aktuellen Album Töfra Burn, unser Album der Woche. Morgen begrüßt sie Bettina Barney im Musikzimmer. Die Flötistin und Psycho-Onkologin Simone Bösch ist zu Gast. Die Musik dient der Psychologin nicht nur als wohltuender Ausgleich für ihre oft harte Arbeit, sie ist ein wesentlicher Teil ihres Lebens, denn sie fährt noch immer regelmäßig nach Wien, um dort weiter Flötenunterricht zu nehmen und ist in einigen Orchestern und Ensembles regelmäßig zu hören. Aber ihre Musikauswahl ist wirklich keine rein klassische. Als 14-Jährige hat Simone Bösch beim Lustenauer Open Air gemeinsam mit der Vorarlberger Gruppe Woodstock das Flötensolo in Jethro Tulls Locomotive Breath gespielt. Danach musste sie allerdings sehr schnell zusammenpacken und heimradeln, denn um 22 Uhr musste sie zu Hause sein. Ein Leben zwischen der Betreuung von Krebspatienten und deren Angehörigen und der Musik. Simone Bösch, morgen im Musikzimmer. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich Martin Hartmann. Möge der Abend bringen, was immer für sich wünschen.